Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast. Wissenschaftsmagazin.
Scharfsichtig, das Superteleskop ALMA in der chilenischen Atacama-Wüste blickt an die äußersten Ränder des Universums. Nützlich, die Wohngemeinschaft von Viren und Pflanzen schützt letztere vor Wetterextremen. Dreckig, unsere Abwässer enthalten Rückstände von Medikamenten. Damit soll bald Schluss sein. Das und mehr erwartet Sie heute im Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon ist Pascal Bieber. ALMA ist einmalig. Einmalig groß, einmalig scharfsichtig, einmalig teuer und einmalig überbucht. Das Superteleskop ALMA in der chilenischen Atacama-Wüste kann, was noch kein Teleskop vorher konnte. Diese Woche wurde das Gemeinschaftswerk der europäischen Südsternwarte ESO sowie Partnern aus Nordamerika und Ostasien in der chilenischen Atacama-Wüste eingeweiht. Katharina Boxler berichtet.
ALMA sieht, was dem menschlichen Auge verborgen bleibt, und ALMA erspäht, was noch kein Teleskop geschaut hat. Denn das Superteleskop kann ins Innere kältester kosmischer Gaswolken blicken, da, wo die Wiegen der Sterne stehen. Damit öffnet ALMA Astronomen wie dem Schweizer Bruno Leibundgut, wissenschaftlicher Direktor der Europäischen Südsternwarte, ein neues Fenster ins Universum.
Sie haben diese Möglichkeit, mit ALMA diese Gaswolken zu beobachten. Die sind ein paar Grad über dem absoluten Nullpunkt und können dann sehen, wie diese ersten Sterne sich da in diesen Gaswolken entwickeln.
ALMA, das Riesenteleskop in den chilenischen Anden, empfängt mit seinen 66 Parabolschüsseln kosmische Strahlung im Millimeter- und Submillimeterbereich. Dieser Wellenlängenbereich zwischen infrarotem Licht und Radiowellen blieb den Astronomen bisher weitgehend verschlossen. Für sie ist ALMA daher ein gigantischer technischer Sprung.
Ja, das ist ähnlich im Vergleich wie damals der Sprung von unserem eigenen Auge zu dem 5-Zentimeter-Teleskop von Galileo Galilei. Also die bisherigen Möglichkeiten in der Millimeterastronomie waren halt so gering, dass mit ALMA jetzt wirklich ein ganz neues Universum eigentlich eröffnet wird für uns.
Denn nicht nur können Astronominnen und Astronomen nun in die Wiege von Sternen gucken, sondern sie werden wahrscheinlich auch die Geburt von erdähnlichen Planeten beobachten, die um junge Sterne herum entstehen, inmitten dichter Gas- und Staubwolken. Und da ALMA auch sehr genau Auskunft geben kann über die Geschwindigkeiten, mit denen sich Gas und Staub im Universum bewegen, erlauben die Daten indirekte Schlüsse zu Menge und Beschaffenheit der geheimnisvollen dunklen Materie und der noch mysteriöseren dunklen Energie, deren Existenz die Kosmologen vermuten, aber noch nicht bewiesen haben. ALMA blickt scharf und tief zugleich. Seine Empfindlichkeit und sein großer Wellenbereich machten es bereits im Teilbetrieb mit 16 statt 66 Teleskopschüsseln zum Beispiel möglich, die Entfernung von Galaxien besser zu bestimmen als bisher, sagt Axel Weiß vom Bonner Max-Planck-Institut für Radioastronomie.
Das stellt genau den Quantensprung von ALMA dar. Es wird halt in seiner Empfindlichkeit und auch in seiner räumlichen Auflösungsvermögen alles übertreffen, was wir bis jetzt jemals hatten, auch wenn das in der ersten Ausbaustufe jetzt in dieser extremen Form eigentlich noch nicht der Fall war.
Unterdessen ist ALMA komplett. Die insgesamt 66 Teleskopschüsseln sind mobil und lassen sich so verteilen, dass die Leistung ALMAs, der eines hypothetisch riesigen Teleskops, mit einem Durchmesser von 14 Kilometern gleichkommt. ALMA sieht bis in die äußersten Randgebiete des Universums und damit weit zurück bis zu den Ursprüngen des Kosmos. Denn das uralte Licht von Galaxien aus dem frühen Universum strahlt im Millimeter-Submillimeter-Bereich auf die Erde. Bereits haben erste Daten zu wichtigen Erkenntnissen über die stürmische Jugendzeit des Universums geführt, noch bevor ALMA fertiggestellt war. Drei Studien, eben diese Woche veröffentlicht in den Zeitschriften Nature und Astrophysical Science, zeigen, dass die höchsten Sterngeburtsraten, sogenannte Starbursts, 1 Milliarde Jahre früher als bisher angenommen stattgefunden haben. Nicht einmal 2 Milliarden Jahre nach dem hitzigen Urknall, sagt Axel Weiß, einer der Studienautoren vom Bonner Max-Planck-Institut für Radioastronomie.
Es braucht eine gewisse Zeit, um dieses sehr heiße Gas des Urknalls abzukühlen und überhaupt in diese kalte Phase des Gases zu überführen, in den Sterne bilden kann. Von daher ist es schon erstaunlich, dass diese mehr oder weniger sehr extremen Events immer näher an den Urknall heranreichen. Und genau diese Events können wir jetzt eben mit ALMA in diesen entfernten Teilen des Universums tatsächlich nachweisen und direkt beobachten, wie diese Prozesse ablaufen.
Obwohl bisher erst im Teilbetrieb, hat ALMA nicht nur den Termin der geburtenstärksten Sternenjahrgänge korrigiert. Das Superobservatorium hat auch die Geburt eines Gasriesen beobachtet, das bisher entfernteste Wasser nachgewiesen und im Umfeld eines jungen Sterns Zuckermoleküle entdeckt, ein Baustein der Erbsubstanz DNA. ALMA hat den Astronomen also schon einige Fragen beantworten können, doch gleichzeitig ein Vielfaches an neuen Rätseln kreiert, sagt der wissenschaftliche Leiter der Europäischen Südsternwarte, Bruno Leibundgut.
Also ALMA sieht schon jetzt viel, viel mehr, als was wir verstehen. Und das ist auch das Spannende, also einerseits, dass wir genau einen Plan haben, was die nächsten Objekte sind, die wir beobachten wollen. Aber in ein, zwei Jahren werden wir natürlich Fragen untersuchen, die wir heute noch nicht stellen konnten, aber die ALMA uns dann ermöglichen werden.
ALMA ist also auch ein Fragengenerator. 5000 Meter über Meer in der trockenen chilenischen Atacama-Wüste mit ungetrübter Sicht ins All gibt das 1-Milliarden-Euro-Teleskop nicht nur Antworten, sondern kreiert auch neue Rätsel. Rätsel, die zu lösen Tausende von Astronomen sich wünschen. Doch ALMA ist nicht leicht zu haben. Die Beobachtungszeit am Superteleskop könnte 10-mal öfter vergeben werden, als der Tag Stunden hat. Auch in dieser Hinsicht ist ALMA einmalig.
Das war ein Beitrag von Katharina Boxler. Und wir bleiben gleich bei der Physik in den Meldungen der Woche mit Thomas Häusler. Diese Woche ist das berühmte Higgs-Teilchen wieder in den Schlagzeilen. Thomas Häusler, warum schon wieder das Higgs-Teilchen? Von dessen Entdeckung haben wir doch schon vor einem halben Jahr gehört.
Das ist richtig. Im letzten Juli haben Physiker des Forschungszentrums CERN in Genf bereits verkündet, sie hätten ein neues Teilchen-Ding festgemacht, das aussehe wie das Higgs-Teilchen. Also wie dieses Elementarteilchen, das vor fast 50 Jahren theoretisch vorhergesagt worden ist und das den anderen Elementarteilchen die Masse verleihen soll, also zum Beispiel den Elektronen oder Quarks.
Und nun also erneut die Meldung, das gefundene Teilchen sei tatsächlich das gesuchte Higgs-Teilchen. Wir sind doch nicht in der saure Gurke-Zeit.
Ja, das hat aber damit zu tun, wie die physikalische Forschung funktioniert, etappenweise nämlich. Als das Higgs verkündet worden ist, gab es immer noch eine kleine Unsicherheit, ob es sich bei dem Teilchen wirklich um das gesuchte Higgs-Teilchen handelt.
Eine sehr kleine Unsicherheit, kann ich mich erinnern.
Ja, aber für Physiker immer noch zu groß, um zu sagen, ja, es ist das Higgs, Punkt. Damals hatten sie nämlich noch nicht geprüft, ob das neue Teilchen tatsächlich alle vorausgesagten Eigenschaften eines Higgs-Teilchens aufweist. Und da sind sie einen Schritt weitergekommen, mittlerweile sind sie sich ihrer Sache sicherer. Und trotzdem gibt es noch immer ein klitzekleines Fehlerrisiko. Die Physiker werden also weitere Daten durchforsten, bis sie sicher sind.
Und dann werden wir zum dritten Mal hören, nun ist das Higgs aber sicher gefunden.
Genau. Und gleichzeitig wird dann vielleicht auch klar sein, um welche Art von Higgs-Teilchen es sich handelt. Denn noch ist offen, ob es nur ein einziges davon gibt, wie es die ursprüngliche Theorie vorsieht, das sogenannte Standardmodell, oder ob es die Higgs-Teilchen gleich im Multipack gibt. Das würde zu alternativen Theorien passen und es würde die Physiker froh machen, weil es dann wohl eine neue riesige Maschine bräuchte, um diese Spur zu verfolgen.
Und nun vom Elementarteilchen Higgs zur Artenschutzkonferenz CITES, die am Donnerstag in Bangkok zu Ende gegangen ist. Erfolgreich, wie man hört.
Ja, manche Reaktionen von Umweltorganisationen waren schon fast euphorisch. Aber das hat wohl eher damit zu tun, dass an den Vorgängerkonferenzen fast gar nichts gegangen ist und dass diese Blockade nun in Bangkok durchbrochen worden ist.
Am meisten begrüßt wurde, dass zum ersten Mal die Haie internationalen Schutz erhalten.
Das ist nötig geworden, weil Haiflossen in asiatischen Ländern als Delikatesse gelten. Um 5 Haiarten zu schützen, die sich besonders langsam fortpflanzen, wurde der Handel nun stark eingeschränkt gegen den Widerstand von China und Japan. Wichtig sind auch die neuen Handelsverbote für einige Tropenbaumarten, die vor allem in instabilen Ländern illegal gerodet werden. Zum Beispiel werden in Madagaskar gezielt Rosenholzbäume gefällt. Das strikte Handelsverbot wird nicht nur diese Bäume schützen, sondern auch die Wälder, in denen sie stehen, weil die Rodungen auch die anderen Pflanzen und die Tierwelt schädigen.
Zusätzlich ist an der Konferenz auch ein besserer Schutz von Elefanten und Nashörnern beschlossen worden, die in den letzten Jahren in Afrika stark gewildert worden sind.
Diese Maßnahmen werden von Tierschützern allerdings kritisch beurteilt. An sich bestehen schon Handelsverbote für Elfenbein, aber die Preise, die Liebhaber dafür bezahlen, sind so hoch, dass trotzdem stark gewildert wird. Nun müssen einige Herkunftsländer in Afrika und Abnehmerstaaten in Asien Konzepte gegen die Wilderei ausarbeiten, andernfalls drohen ihnen dann Handelssanktionen. Ob dies wirksam sein wird, muss sich aber erst zeigen.
Mindestens so stark debattiert wie der Artenschutz wird der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen. In der Schweiz werden dazu gerade die Bundesbestimmungen ausgearbeitet und diskutiert. Aber diese Woche gab es auch von der Forschungsfront Neues.
Ein Team der Bundesforschungsanstalt Agroscope hat die Nebenwirkungen des Gentech-Einsatzes bei Baumwolle untersucht. Schon seit längerem wird gentechnisch veränderte Baumwolle angepflanzt, die ein Eiweiß aus dem BT-Bakterium herstellt. Dieses BT-Eiweiß tötet einige Fraßfeinde, etwa die Raupen mancher Falterarten. So müssen die Bauern sie nicht mehr mit Pestiziden bekämpfen.
Aber offenbar hat die Sache auch einen Haken.
Ja, schon öfter wurde beobachtet, dass solche Baumwollfelder zwar von den Raupen verschont blieben, dafür aber nahmen andere Schädlinge zu, zum Beispiel Blattläuse. Es wurde vermutet, dass sie Überhand nehmen, weil die Bauern weniger Pestizide einsetzen. Schließlich pflanzen sie ja gentechnisch geschützte Baumwolle.
Die Forscher von Agroscope haben nun aber eine weitere Ursache gefunden.
Sie konnten zeigen, dass die natürliche Abwehr der Gentech-Baumwolle gedrosselt ist. Normalerweise reagiert eine Baumwollpflanze auf fressende Schädlinge mit der Produktion von giftigen Abwehrstoffen. Wird die Gentech-Baumwolle aber von den Raupen befallen, gegen die sie durch das künstlich zugefügte BT-Eiweiß geschützt ist, so produziert sie kaum ihre anderen natürlichen Abwehrstoffe. Und als Folge davon bleibt sie ungeschützt, wenn zusätzliche Schädlinge wie die Blattläuse auftauchen.
Gleich geht es um das gar nicht so saubere Wasser, das aus unseren heimischen Kläranlagen fließt. Denn darin schwimmen unsichtbar Rückstände von Hormonen und anderen Spurenstoffen. Das soll sich nun ändern. Wir haben die Baustelle einer neuen Abwasserreinigungsanlage besucht. Zuerst aber geht es hier im Wissenschaftsmagazin um Viren. Wenn wir das Wort Virus hören, denken die meisten von uns wohl an die Grippe, an Krankheit. Tatsächlich sind Viren die Ursache vieler unserer Krankheiten. Aber Viren infizieren nicht nur Menschen, sondern auch Pflanzen. Für sie sind die Viren allerdings oft sehr nützlich. Forscher interessieren sich deshalb immer mehr für dieses uralte und höchst erfolgreiche Zusammenleben. Vielleicht, so der Hintergedanke, könnte man sich die Viren für die Landwirtschaft nutzbar machen. Hören Sie den Beitrag von Madeleine Amberger.
Der Boden um die Hydrothermalquellen im Yellowstone-Nationalpark ist den meisten Pflanzen, im wahrsten Sinn des Wortes, zu heiß. Die Temperaturen in der Erde erreichen über 50 Grad Celsius. Doch eine Grasart mit hübschen breiten Blättern gedeiht hier ganz prächtig, denn sie lebt in Symbiose mit einem Pilz und der ist wiederum mit einem Virus infiziert. Marilyn Rusing von der Pennsylvania State University hat diese spezielle Symbiose entdeckt.
Wir glauben, das Virus baut neue genetische Informationen in das Gras ein, und zwar so, dass das Gras die Hitze besser toleriert. Wenn man eine Pflanze mit dem gleichen Pilz ansteckt, aber ohne Virus, dann verträgt sie die Hitze nicht.
Im Labor haben die Forscher die Wirkung dieses Pilzes samt seinem Virus bei noch höheren Temperaturen, nämlich bei 65 Grad Celsius, getestet. Und sie haben auch mit anderen Pflanzen experimentiert.
Die meisten Experimente haben wir mit Tomaten durchgeführt, weil sie leichter zu kultivieren sind. Das Yellowstone-Gras haben wir nur ganz am Anfang verwendet, zu Demonstrationszwecken sozusagen. Wir haben auch Reis oder Kürbis gebraucht. All diese Pflanzen werden mit dem Pilz und dem Virus hitzeresistent.
Dieses Virus, das Marilyn Rusing im Pilz entdeckte, ist neu. Doch manche Viren, die Pflanzen schützen, sind alte Bekannte. Zum Beispiel das Gurkenmosaikvirus. Es befällt, wie schon der Name sagt, Gurken und auch Kürbisse. Das Resultat, die Früchte werden verformt. Doch das Virus hat für die Pflanze vor allem positive Eigenschaften, wie die Mikrobiologin experimentell an Randen demonstriert hat.
At night we dropped the temperature just below freezing and then during the day it came back up.
Nachts senkten wir die Temperatur auf unter 0 Grad Celsius. Tagsüber wurde es dann wieder wärmer, so wie das in gemäßigten Klimazonen im Frühling und im Herbst oft passiert. Nach nur einer Nacht unter dem Gefrierpunkt waren alle nicht infizierten Randen tot. Die mit dem Virus waren aber gesund und munter.
Viren schützen Pflanzen also vor Kälte und Hitze. Das kommt in Zeiten des Klimawandels, wenn mit Temperaturextremen zu rechnen ist, gerade wie gerufen. Doch um die Viren gezielt nutzen zu können, müsste man mehr über sie wissen. Beginnend damit, welche es überhaupt gibt. Marilyn Rusing reist regelmäßig nach Costa Rica, wo sie versucht, ein Inventar von Pflanzenviren zu erstellen. Die meisten, so die Forscherin, sind der Wissenschaft völlig unbekannt. Etwas größer ist das Wissen im Bereich der Bakterien. Auch sie können Pflanzen nützlich sein, ebenso wie die Viren. Ein berühmtes Beispiel ist das Bacillus thuringiensis. Sein Gift wird im biologischen Landbau zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt. Harsh Bays von der University of Delaware experimentiert nun mit dem Bacillus subtilis, einem Erdbakterium. Das Besondere daran ist, dass es zwei Dienste auf einmal leistet. Es fördert das Wachstum, sei es nun bei Sojabohnen, Reis oder Melonen. Und außerdem?
Dieses Bakterium tötet viele Krankheitserreger. Wir versuchen nun, die Substanz zu isolieren, die Bacillus subtilis produziert. Denn dann könnte man Pflanzen einfach damit besprühen.
Solche Erkenntnisse lösen bei vielen Firmen Begeisterung aus. Sie wollen auf Basis von nützlichen Bakterien oder Viren Produkte wie etwa Pestizide erzeugen. Doch Harsh Bays warnt vor unrealistischen Vorstellungen.
Viele Firmen sprechen davon, Bakterien bunt zusammenzumischen. Das ist allerdings eine sehr schwierige Sache, nur schon deshalb, weil Bakterien nicht alle gleich schnell wachsen.
Und nicht nur das. Manche Bakterien sind Kannibalen und fressen andere auf. Nur weil zwei Mikroorganismen eine bestimmte Funktion erfüllen, einer schützt, sagen wir, vor Kälte, der andere vor Schädlingen, kann man sie nicht einfach zusammenmischen. Rückschlüsse von der Natur auf die Landwirtschaft seien ohnehin schwierig, auch bei den Viren, sagt Marilyn Rusing. So manches Virus, das sich in landwirtschaftlichen Monokulturen als Schädling gebärdet, ist für Wildpflanzen in der freien Natur völlig harmlos.
Madeleine Namberger. In den Schweizer Flüssen und Seen sieht man bis auf den Grund. So klar sind sie. Doch im klaren Wasser treiben unsichtbar Rückstände von Hormonen, von Antibiotika oder von Flammschutzmitteln. Solche sogenannte Spurenstoffe werden für unsere Gewässer zunehmend zum Problem. Denn sie lassen sich in den heutigen Kläranlagen kaum herausfiltern. Der Bund reagiert nun auf diese Situation. Er will die besonders belasteten Kläranlagen der Schweiz mit speziellen neuen Filterstufen ausrüsten. Eine erste solche Anlage ist bereits im Bau. Anita Vollmond hat die Abwasserreinigungsanlage Neugut bei Dübendorf besucht.
Die ARA Neugut, die Abwasserreinigungsanlage in Dübendorf, ist eine von 700 Kläranlagen in der Schweiz. Das Abwasser aus unseren Toiletten, Spültrögen und von den Straßen wird hier gesäubert. In verschiedenen Becken reinigen Filter und rächen die braune Brühe. Vor allem aber tun Bakterien ihren Dienst. Sie fressen die Schmutzpartikel und bleiben am Ende selbst in den Filtern hängen. Die Kläranlagen landauf, landab haben den Gewässerschutz in der Schweiz verbessert. Und doch sind Spezialisten wie Hans-Rudi Sigrist von der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz, EAWAG, laufend mit neuen Herausforderungen konfrontiert.
Das hat begonnen in den 60er Jahren mit der Entfernung der organischen Stoffe, die zum Beispiel Schaum verursacht haben. Dann Anfang 70er Jahre war es das Phosphat, das hat zu Algenwachstum in den Seen geführt. Dann in den 80er Jahren kam der Ammoniumstickstoff aus dem Urin, das ist fischtoxisch. In den 90er Jahren hat man gesehen, auch das Nitrat sollte man entfernen, weil es ein Düngestoff ist. Und heute möchte man die Spurenstoffe entfernen. Das sind Stoffe, die in sehr kleinen Konzentrationen vorkommen. Es gibt eine riesige Palette von solchen Spurenstoffen.
Hunderte solcher Stoffe haben Forschende in Europas Gewässern schon nachgewiesen. hormonaktive Stoffe aus Antibabypillen oder Rückstände aus Medikamenten, die mit dem Urin ins Wasser gelangen, gehören dazu. Aber auch aus Haushaltchemikalien kommt die unerwünschte Chemie im Wasser oder aus Kosmetika. Diese Mikroschadstoffe gelangen heute praktisch ungefiltert durch die Kläranlagen in die Gewässer. In winzigen Mengen zwar, sagt Hans-Rudi Sigrist.
Da kann man von Nanogramm bis Mikrogramm pro Liter sprechen. Das ist wie wenn Sie einige Suppenlöffel eines Stoffes in den Pfäffikersee werfen, dann rühren, dann kriegen Sie schon mal Nanogramm. Aber die haben bereits einen gewissen Effekt. Wenn das zum Beispiel hormonaktive Stoffe sind, dann haben sie bereits in dieser Konzentration einen gewissen Effekt.
Solche negativen Effekte wurden bisher nicht an Menschen, doch an Wassertieren nachgewiesen. Manche Fische beispielsweise verweiblichen oder sie wachsen nicht richtig oder sie haben Missbildungen. In der Ara Neugut in Dübendorf tun die Abwasserspezialisten nun etwas gegen die Mikroschadstoffe in unseren Gewässern. In einer hohen Halle lässt Michael Thomann von der Basler Ingenieurfirma Hollinger eine spezielle zusätzliche Reinigungsstufe bauen, eine Ozonanlage.
Im Grunde genommen ist es ein Betonbecken, in dem das Wasser, das wir behandeln möchten, durchgeleitet wird und mit Ozon, mit dem gasförmigen Ozon, versetzt wird und dort reagieren dann diese Spurenstoffe mit dem Ozon.
Man leitet also Ozon ins verschmutzte Wasser. Dieses Gas verändert die gefährlichen Spurenstoffe, sagt Michael Thomann.
Es oxidiert die organischen Stoffe im Wasser. Also es wandelt sie um in weniger oder nicht mehr problematische Stoffe. Die Wirkung des Stoffes geht weg.
Statt der Ozonbehandlung könnte in Kläranlagen künftig auch eine andere, gleichwertige Technik zum Einsatz kommen. Der Aktivkohlefilter. Man gibt dabei Kohlepulver ins Wasser. Kohlepartikel haben nämlich eine große Oberfläche. Die winzigen Spurenstoffe lagern sich daher gerne an diese Partikel an. Sie können dann zusammen mit der Kohle beseitigt werden. Ozonierung und Aktivkohlefilter sind keine neuen Techniken. Sie werden schon länger genutzt, um Trinkwasser zu säubern. In Dübendorf wird nun eine solche Spezialreinigungsstufe zum ersten Mal gebaut, um Abwasser zu reinigen. Wasser also, in dem mehr Schmutz schwimmt als im Trinkwasser. Trotzdem funktioniert die Technik offenbar. Das hätten zwei kleinere Versuche gezeigt, sagt Ingenieur Michael Thomann. Sein Fazit ist positiv.
Die Aktivkohleadsorption und die Ozonung können erreichen, dass von einer Großzahl dieser Spurenstoffe etwa 80% eliminiert werden in der Abwasserreinigung.
Ab nächstem Jahr, wenn die Bauarbeiten in Dübendorf fertig sind, sollten also die meisten giftigen Mikroschadstoffe in dieser Kläranlage hängen bleiben. Doch nicht nur hier. Der Bundesrat möchte nämlich 100 stark belastete Kläranlagen in der Schweiz mit den neuen Reinigungsstufen aufrüsten. Die Abwassergebühren dürften daher künftig um 5-10% steigen, weiß Experte Michael Thomann.
In der Größenordnung ist das pro Einwohner etwa ein Kinobesuch im Jahr.
Ob das nun ein Klacks ist oder schon zu viel, das wird in Bundesbern dann das Parlament entscheiden. Bewilligt es die Kosten für die ARA-Aufrüstung, wären die Flüsse und Seen in der Schweiz künftig sauberer als in den meisten anderen europäischen Ländern. Doch zurücklehnen können sich die Abwasserexperten deswegen nicht. Zurzeit ist nämlich noch offen, wie viel oder wie wenig Ozon und Aktivkohle es braucht, um Abwasser effizient zu reinigen. Die EAWAG tüftle noch an der genauen Dosierung, sagt Forscher Hans-Rudi Sigrist.
Man misst, was im Abwasser ist, mit neuen Sensoren. Und aufgrund dieser Messungen kann man sagen, wie viel Ozon oder Pulveraktivkohle man dosieren möchte.
Eine weitere Herausforderung: Aktivkohle ist heute noch sehr aufwendig zum Reinigen und Entsorgen. Und das Ozon entschärft zwar die Giftstoffe im Abwasser, doch ist unklar, was für neue Stoffe durch die Reaktion mit diesem Gas entstehen. Hans-Rudi Sigrist.
Da wird jetzt auch im Moment noch viel geforscht auf diesem Gebiet.
Noch zu erforschen wäre auch, wie man die giftigen Spurenstoffe nicht nur größtenteils, sondern vollständig aus dem Wasser fischt. Bloß alle Spurenstoffe in den Griff zu bekommen, scheint unmöglich. Es gibt schlicht zu viele und laufend kommen neue hinzu. Eine wirklich saubere Lösung muss daher übers Abwasser hinausgehen. Der Chemiecocktail in Medikamenten, Hautcremes und Putzmitteln sollte möglichst schon bei der Herstellung abbaubar sein. Und nicht erst, wenn er in den Kläranlagen landet.
Das war eine Reportage von Anita von Mund. Und das war's für heute vom Wissenschaftsmagazin. Unsere Themen waren die Einweihung des Superteleskops ALMA in der chilenischen Wüste, die ausgesprochen nützliche Symbiose von Pflanzen und Viren und, eben gehört, die Bemühungen um noch saubereres Wasser. Verantwortlich für die heutige Sendung Hanna Wick, am Mikrofon war Pascal Bieber.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.